Naja, prinzipiell ist jedes Design politisch. Also Design kann nicht politisch sein, weil es ja selbst bei Vermeidung ja eine Aussage hat und trifft. Und natürlich auch, wenn ich in der Verlängerung des Marketing arbeite, hat das ja alles außerhalb politischer Dimensionen natürlich. Also Design ist wie Kunst auch im Grunde natürlich immer politisch.
Hallo und willkommen zum Form Design Podcast. Ich bin Nina Sieverding, Chefredakteurin des Form Design Magazins. Design begleitet uns täglich, auch wenn wir es oft kaum wahrnehmen. Deswegen möchten mein Co-Chefredakteur Anton Reibes und ich in diesem Podcast mit interessanten Persönlichkeiten aus dem Design sprechen, Einblicke in die Design-Szene geben und hinter die Kulissen des Form Design Magazins blicken. Andreas Koop habe ich im vergangenen Jahr kennengelernt, auf dem Symposium Stadt-Land-Schluss im Allgäu. Das hat Andreas zusammen mit seiner Designgruppe Koop ins Leben gerufen. Dort kommen alle 2 Jahre kluge Menschen zusammen, die neue Ideen für das Leben auf dem Land haben. Andreas hat diesen Kongress eigentlich nur ins Leben gerufen, weil ihm die Arbeit an seinem Buch Schön und Gut nicht schnell genug voranging. Und das beschreibt seine Arbeitsweise auch ganz gut. Denn Andreas ist Designer, Autor zahlreicher Bücher, darunter auch das Standardwerk NSCI, Kolumnist, Dozent, Familienvater und sogar DIN-zertifizierter Fachplaner für barrierefreies Bauen. Wir wollten von ihm wissen, was treibt diesen vielbeschäftigten Menschen eigentlich an? Und sind DesignerInnen eigentlich systemrelevant? Aber nun, viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zum Form Design Podcast. Ich bin Nina Sieverding, Chefredakteurin des Form Design Magazins. Und neben mir sitzt Anton Reibes.
Hallo.
Auch Chefredakteur des Form Design Magazins. Und heute zu Gast haben wir Andreas Koop. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo.
Nicht Chefredakteur der Form, sondern Grafikdesigner, Gründer der Designgruppe Koop mit Sitz in Rückholz im Allgäu, Autor mehrerer Bücher, zum Beispiel NSCI, und dein jüngstes Werk heißt Schön und Gut, was werteorientierte Gestaltung verändern kann. Erschienen bei Birkhäuser. Du bist Dozent und Initiator des Symposiums Stadtlandschluss, das sich mit neuen Perspektiven für das Land auseinandersetzt. Außerdem Kolumnist bei unseren Kolleginnen und Kollegen vom Novum Magazin, wo du regelmäßig grafische Phänomene sezierst, und Familienvater.
Stimmt.
Und du schreibst schon auf deiner Internetseite, ein Leben ist viel zu kurz, genau neben deinem Lebenslauf, und trotzdem sind es jetzt so viele Dinge, für die vielleicht andere 3 Leben gebraucht hätten. Was treibt dich an?
Ja, was treibt mich an? Es sind einfach viele Dinge, die mich interessieren. Und es sind viele Dinge, die aus meiner Sicht im Argen liegen, die man mindestens kommentieren kann und soll. Und mitunter ja sogar, wie bei Stadtlandschluss, dann sogar den Versuch zu machen, dass man tatsächlich Lösungsansätze, ja, vielleicht nicht bietet, aber mitentwickelt oder eine Plattform schafft, wo sowas entstehen kann. Also das ist irgendwie halt schon ein Interesse an der Welt und ein Mitleiden für diese Welt. Und halt ja, irgendwie möchte ich ja meinen Beitrag dazu leisten, dass man vielleicht ein paar Dinge besser hinkriegt. Und dass man im nächsten Leben dann vielleicht auch die bessere Ausgangsposition hat. Als katholischer Buddhist dann auf die Welt kommen.
Und was ich bis vor kurzem noch gar nicht wusste, dass du erst eine kaufmännische Ausbildung in einer Sitzmöbelmanufaktur gemacht hast.
Und ich hab da vorher noch was gemacht.
Was hast du denn
das ist ja total unveröffentlicht und das ist ja unfassbar eigentlich. Ich war tatsächlich 2 Monate bei der BayWa als Kaufmann.
Was ist denn BayWa?
Was heißt denn BayWa? Bayerische Warenhandelsgesellschaft, das ist der Haus- und Hoflieferant der Landwirte. Die verkaufen Fendt-Traktoren, Kraftfutter, Baustoffe, Hand- und Heimwerkerbedarf und Erdöl. Und das habe ich genau, ich glaube, 8 Wochen habe ich das, glaube ich, ausgehalten. Und dann bin ich eben in die Schreinerei und habe da die Lehre dann gemacht. Und daher kommt dann auch mein Bezug zu Holz und Möbeln, der auch bis heute sehr stark ist.
Das heißt, du nimmst auch heute noch sehr viel aus der Zeit mit?
Ja, schon, ja. Oder jetzt gerade bei unserer Sanierung von unserem dann nicht mehr Rückholz-Wohnsitz, habe ich eben auch mal wieder ein paar Sachen zeichnet, an einem Fenster zum Beispiel, eine Fensterverkleidung, da habe ich dann wieder mal Schreinernähe bewiesen. Und hab, ja, ich mag das auch tatsächlich sehr gerne. Also das Holz als Werkstoff finde ich schon was sehr, sehr Schönes, ja.
Und du hast dann später erst Informationsdesign studiert und später auch dann nochmal einen Master draufgesetzt.
Ja, der Master, der war der totale Luxus. Das war die beste Entscheidung, die ich, glaube ich, je getroffen habe. Und das war ja, nachdem ich schon 13 Jahre das Büro hatte, wo man ja normalerweise nie mehr auf die Idee kommt. Also da glaubt man ja, man kann ja eh alles und weiß alles und hat ja niemals die Zeit, dass man sich sowas irgendwie erlaubt. Und ich habe mir das irgendwie einbildet, ich wollte das unbedingt machen an der Zürcher Hochschule der Künste bei Lüdi Bauer, einem Institut, das schon quasi kurz nach mir, aber nicht wegen mir, in Auflösung war. Und das waren einfach 2 Jahre, die meine komplette Art zu gestalten, zu sehen, zu denken, komplett verändert hat. Also insofern war das ursprünglich mal recht mutig, sich das in Zeit und Geld zu erlauben. Rückwirkend betrachtet wäre es katastrophal gewesen, es sich nicht zu erlauben, weil es eben so wahnsinnig wichtig war. Einfach diese Auseinandersetzung. Wir hatten da ja den Clemens Bellut, der war bei Stadtland Schluss auch schon mal da. Wir hatten da so einen Haus- und Hofphilosophen, so einen Anstaltsphilosophen. Und wir saßen halt manchmal einfach einen Samstag lang zu fünft mit ihm zusammen und haben über einen Absatz von irgendeinem Text diskutiert. Und das ist einfach so ein, das war so ein Luxus, das war großartig. Also dieser Master, der war wirklich, der war für mich ganz, ganz, ganz entscheidend und von dem zehre und profitiere ich noch heute.
Und was hat das in der Praxis wirklich für dich verändert?
Ja, das war ganz, ganz lustig. Wir hatten da unser nach sehr viel Abstand wieder das erste Museumsprojekt. Und ich habe vom Rudi Bauer eben so dieses poetische in der Gestaltung, mit der Gestaltung, für die Gestaltung so erstmal für mich entdeckt und habe das dann sofort in dieses Museum irgendwie, also sofort rein angewandt oder rein gedacht und auch, also mit dem Mitarbeiter, der zuständig war, sozusagen auch nochmal alles Mögliche nochmal hinterfragt und nochmal einen anderen Zugang zu den Themen nochmal gesucht. Das war dann witzig, das war sozusagen während dieser Zeit schon in dem Projekt sofort, wo man dann danach gedacht hat, so um Gottes Willen, wie wäre das bloß gewesen, wenn ich nicht nach Zürich wäre. Also das hat wirklich unmittelbaren Einfluss gehabt. Und auch dieses, ja, ich glaube, dieser wesentlich offenere Blick, glaube ich, also weit über Tellerränder dann irgendwie auch in andere Disziplinen. Und also das prägt, glaube ich, bis heute eigentlich die auch ganz praktische Arbeit. Ja.
Sind Designerinnen systemrelevant?
Überhaupt nicht. Wenn wir alle von heute auf morgen verschwinden, dreht sich die Welt einfach weiter. Ganz gnadenlos dreht die sich weiter. Nee, uns braucht eigentlich niemand. War das die falsche Antwort?
Naja, und trotzdem, ich habe nochmal in dein Buch geguckt und es gab so eine Passage, wo du gesagt hast, wenn man davon ausgeht, dass wir in einer von Menschen für Menschen gemachten, also gestalteten Welt leben, wären die weiterführenden Fragen, wo eigentlich sitzt eine Designerin oder ein Designer in einem Unternehmensvorstand oder Parlament? Welcher Politiker lässt sich von Designern beraten und sehen die Menschen Design als Wissenschaft? Also eigentlich müssten wir ja dann überall sein.
Ja, also ich glaube, man muss das Design mal ganz schnell in 2 Rubriken trennen oder teilen. Es gibt einfach das weitaus prominentere und quantitativ dominierende Design, das halt einfach die Exekutive des Marketing ist. Und da wage ich zu behaupten, wenn das von heute auf morgen verschwindet, dann wäre die Welt vielleicht sogar reicher als ärmer. Also, und es gibt eben diesen kleineren Teil von Design, der halt wirklich was beiträgt, das Primat des Ökonomischen halt überwindet und halt wirklich schaut, wo sind Probleme in Wahrnehmung, in Kommunikation, in Verständnis, in Herangehensweisen und dafür Lösungen suchen kann. Das wird in der Regel eben, das habe ich auch in einem Buch glaube betont mit dem Interdisziplinären, das wird selten innerhalb der Disziplin gehen, da wird man wahrscheinlich immer Philosophen, Soziologen, Mediziner, also alle möglichen Disziplinen brauchen, die aber sozusagen über das Design dann vielleicht erst die Formen, die Wege, die Mittel finden, dass die Dinge manifest werden. Ja. Und der Prozess ist halt nie wirklich in Gang gekommen. Also man holt da eben den Gestalter nicht wirklich dazu oder halt ganz zum Schluss. Also das ist so der Punkt. Also ich glaube, dass Gestalterinnen und Gestalter schon wirklich sehr viel beitragen könnten, aber halt nicht in dieser, einfach in dieser Logik des Marketing. Und das ist halt eben die Rubrik, die halt bezahlt wird, mitunter wahrscheinlich sogar sehr gut bezahlt wird. Und bei der anderen ist ja irgendwie die Frage so nach Pold und wer zahlt's? Also wo gibt es da einen Auftraggeber? Und das ist auch ganz interessant bei dem Studiengang in Bozen mit dem Chris Kreuz, wo man sich ja auch eigentlich so das Zusatzfach nur immer etablieren müsste. Wir wissen, was zu tun ist und wir wissen gerne, für was wir leben würden. Und dann müssten wir jetzt bloß noch beantworten, von was wir leben wollten und sollten. Also die Frage ist irgendwie halt offen.
Ja. Social Design ist es, glaube ich.
Ja, ganz genau, ja.
Und diese Nicht-Marketing-DesignerInnen, die sind sozusagen dann automatisch die politischen?
Naja, prinzipiell ist jedes Design politisch. Also Design kann nicht politisch sein, weil es ja selbst bei Vermeidung ja eine Aussage hat und trifft. Und natürlich auch, wenn ich in der Verlängerung des Marketing arbeite, hat das ja alles auch seine politische Dimension natürlich. Also Design ist wie Kunst auch im Grunde natürlich immer politisch.
Aber im Grunde auch wie jede menschliche Handlung dann eigentlich, oder?
Ja, das schon, bloß dass es halt da vermutlich die Mittel, die Reichweite, die Multiplikation halt dann nochmal eine stärkere ist, ja. Wie jetzt nur beim, in Anführungszeichen, nur rein ganz persönlichen Handeln, Verhalten, Einkaufen und so weiter, ja. Mhm. Also insofern wird dieses Nicht-Marketing-Design natürlich immer eine sehr starke politische Dimension in sich tragen, bestenfalls aus sich heraus entwickeln und wirken.
Ich weiß noch, als ich dein Buch gelesen habe, war ich, glaube ich, so ein bisschen enttäuscht, im besten Sinne, weil ich viele der Beispiele schon kannte, diese Designbeispiele. Und ich dachte mir, wo sind denn jetzt die Designer, die in der Unternehmensberatung sind, ne? Oder in der Politiker Politik beraten oder so. Also fehlen uns vielleicht nicht einfach nur noch die Vorbilder? Das ist meine Frage.
Also vielleicht noch zu der Bemerkung anfangs mit den Beispielen. Es war nicht so, dass ich aus Hunderten die schönsten hätte wählen können.
Das habe ich mir gedacht.
Also da hat die Not regiert ein Stück weit. Und mir ging es dann schon auch darum, auch Beispiele zu bringen, die man vielleicht kennt, die aber halt schon den Kern von der bestimmten These halt einfach wirklich sehr stark nochmal untermauern oder visualisieren.
Also, habt ihr vielleicht ein, zwei, kurz so für alle, die das vielleicht nicht gelesen haben, das Buch?
Es gab zum Beispiel diesen Van Gogh Wanderweg. Ne?
Den Radweg vom Rosegarde, ja.
Der war drin. Dann das Vororthaus aus Dessau.
Mhm. Ja.
Also ein Ort in einer Stadt, in der vielleicht kulturell nicht so viel passiert, der aber sehr bunt und sich sehr offen zeigt und Designprojekte oder Plattformen für ganz viele verschiedene Menschen sind, die da arbeiten und kreativ sind.
Ja, die Vorbilder war die eigentliche Frage.
Fehlen uns vielleicht nur noch die Vorbilder. Also sind wir vielleicht jetzt an so einem Punkt, wo das auch passiert? Wir kriegen es nur noch nicht mit. Also ich denke jetzt zum Beispiel an
unsere Biotechnologinnen, die wir, also wir hatten eine Kolumne von einer Designerin, die sich jetzt am Fraunhofer-Institut promoviert im Bereich Biotechnologie. Dabei ist sie eigentlich Designerin. Und das war so ein Punkt, wo ich dachte, wow, jetzt gehen so die Disziplinen hintereinander. Und sie macht dann natürlich auch, geht dann mit ihrem Designerblick rein und guckt, wie kann ich vielleicht auch das vermitteln anderen Menschen, die noch nicht so die Ahnung davon haben, wie kann ich auch die Wissenschaftlerinnen mit der Außenwelt vielleicht auch verknüpfen. Und das war, wo ich dachte, wow, jetzt passiert vielleicht irgendwas. Also jetzt gehen da diese jungen, so eine neue Generation von Gestalterinnen, geht jetzt an andere Orte, als die man eigentlich früher klassischerweise vorgesehen hätte, nämlich Grafikbüro oder Werbeagentur.
Ja, es klingt super interessant, aber es wird halt tatsächlich noch die Ausnahme sein. Und von dieser Ausnahme wird man relativ wenig erfahren, geschweige denn außerhalb unserer überschaubaren Branche.
Blase, ja.
Also es braucht sicherlich jetzt vor allem am Anfang bestimmt eine gewisse kritische Masse an Beispielen und sagt, ja, da kennt man ja schon die zwei im Fraunhofer und die vier beim und die acht da und das ist ja eigentlich da schon mittlerweile Standard und also da sind wir eigentlich weit weg, ja, aber umso wichtiger, umso wertvoller natürlich jeder Einzelne, der da irgendwie was beiträgt und den Rahmen sprengt einfach, ja, und da dort wirkt, wo man es eben gerade nicht erwartet. Und das ist ja tatsächlich so, dass dieser Blick eines Gestalters, einer Gestalterin einfach ein anderer ist wie der eines Betriebswirtschaftlers oder eines Chemikers. Und da steckt ja wirklich Potenzial drin. Also es wäre ja nicht so, dass wir nicht irgendwas beitragen könnten, aber die Nachfrage ist halt tatsächlich überschaubar irgendwie, ja. Weil man vielleicht auch unter unserem Berufsbild, das es nicht gibt, irgendwie auch, glaube ich, unglaublich falsche Vorstellungen hat. Also das ist ja auch so, dass man als Gestalter ja auch dauernd mit einem Werbetechniker verwechselt wird. Oder die Leute dann zum Teil irgendwie enttäuscht sind, dass wir das nicht selber drucken. Also, und es denkt so, ah ja, ja, auf die Idee, ja, man kann auf die Idee kommen. Ja, okay, ja, sehe ich ein, aber irgendwie müssten wir es nicht zwingend. Also da ist halt schon so viel Luft nach oben.
Aber ist in dieser Luft, vielleicht ist da irgendwann früher oder später der Designer oder die Designerin auch dann systemrelevant, oder? Vielleicht ist sozusagen, gibt es dieses Potenzial und ich meine, systemrelevant jetzt gerade aus der Krise kommt, bedeutet das ja, dass man diese Menschen akut im Alltag vor allem braucht, um sozusagen irgendwas am Laufen zu halten. Und ich stelle mir da diese Rolle von Designern und Designerinnen eher so vor, dass die halt ja eher ein bisschen wie so Evolutionsbeschleuniger so ein bisschen funktionieren. Und deswegen vielleicht dann aus dem Alltag, so im Corona-Alltag, schnell wieder rausgestrichen werden können, aber langfristig perspektivisch zum Beispiel systemrelevant sind oder werden vielleicht. Also wenn sie dann spätestens irgendwann im Fraunhofer-Institut sitzen oder meinetwegen auch im Kabinett oder sowas, dann sind sie ja vielleicht dann doch irgendwann systemrelevanter zumindest.
Nicht auszuschließen, ja, wäre schön.
200 Jahre.
Genau. Was schon faszinierend war, halt systemrelevant war halt die Kassiererin an der Supermarktkasse und die Regale einräumen. Das war schon irgendwie mal ein Zurück auf den Boden der Tatsachen. Also da war jetzt kein irgendwie Wirtschaftswissenschaftler erstmal jetzt hochrelevant, sondern halt einfach die das Zeug in die Regale tun, weil die Leute halt das brauchen. Also das fand ich, das hat schon ein bisschen, finde das Bild auch ein bisschen zurechtgerückt. Also das hätte eigentlich einigen schon eine doppelte Portion Demut eigentlich liefern müssen, frei Haus. Ich glaube nicht, dass es so ist, aber das war ja auch so, dass eben systemrelevant dann eigentlich die waren, die in der vom Status ihres Berufs relativ weit unten waren und von der Bezahlung ganz weit unten waren, wo man sich halt irgendwie schon immer mal gedacht hat, so ja, wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, dass man die Leute mal ordentlich bezahlt. Also ich hoffe jetzt mal, dass für die wirklich Systemrelevanten diese Systemkrise jetzt mal auch wirklich eine Veränderung zum Positiven mal bringt, weil da ist, glaube ich, akuter, da sind unsere Probleme und Sorgen relative Luxussorgen. Aber Ja, also man hat ja jetzt, finde ich, schon die letzten Monate gesehen, dass manche Dinge halt dann anders sind und anders sein können und nicht so sein müssen und dass es dann wieder Chancen in den Problemen und Probleme bei den Chancen und so weiter. Also es hat schon einiges durcheinander gebracht. Schade, dass es halt irgendwie so schnell wieder so normal wird und man halt dann irgendwann mehr so eine Anekdote für seine Enkel draus hat, irgendwie aus dieser ganzen...
Sehr gute Anekdote.
Aus dieser Zeit, ja. Damals, als wir mit dem Mundschutz in der Bahn saßen, ja, irgendwie so.
Oder als es angefangen hat. Vielleicht sitzen wir bald nur noch mit Mundschutz in der Bahn.
Ja,
stimmt. Und der Punkt, an dem sich alles geändert hat, vielleicht könnte es ja auch heißen, rückblickend.
Ja, das wäre tatsächlich auch faszinierend, es gibt eine alternative Geschichtsschreibung sozusagen, was wäre, wenn dieser Krieg anders ausgegangen wäre als und so. Man könnte es ja prospektiv auch mal führen, beziehungsweise methodisch als quasi Rückblick aus der Zukunft mal werfen und mal drei Szenarien, was wurde aus einer Corona-Gesellschaft, wäre ganz spannend, weil ja das auch einfach das vielleicht das größte Manko oder die größte Lücke ja darstellt, dass wir einfach so dermaßen keine Vorstellung von einem alternativen Leben, von einer alternativen Gesellschaft, von einem alternativen Wirtschaften haben. Und das gibt es weder als Narrativ sozusagen in Textform, noch geschweige denn eben in bildhafter Form, wo man sagt, ah, das ist aber interessant, das ist ja auch reizvoll. Und wenn wir irgendwie, also das ist, Stadtland Schluss wird sich in seiner vierten Ausgabe um das Weniger kümmern. Also wird sich ein bisschen vom Land lösen und wird sich mehr um das Weniger kümmern. Wie geht weniger, wird die Überschrift sein. Und weniger ist ja so ein Katastrophenwort. Also die Politik darf weniger ja gar nicht in den Mund nehmen.
Verzicht.
Ja, genau. Der Betriebswirt kennt dieses Wort nicht. Also höchstens als Kündigungsgrund. Aber ansonsten auch nicht. Und mit weniger verbindet man ja sofort Höhle, Steinzeit, Ende, aus. Also zack. Also zwischen Heut und Höhle ist nur weniger. Also das ist faszinierend. Und da wäre natürlich unsere Disziplin und unsere Kompetenz, denke ich, auch wieder mal eigentlich relevant, weil wir sind ja die Meister im Bilder erschaffen und im Wirkung erzielen, also in diesem rhetorischen Sinn von Wirkung erzielen. Und es funktioniert ja tatsächlich, man fragt sich mitunter warum, aber es funktioniert ja tatsächlich in der Werbung. Also wo ja dann durch den Besitz eines bestimmten Autos diesem in der Regel dann eher Mann eine bestimmte Wirkung zugeschrieben wird auf ein eher anderes Geschlecht. Also und diese ganzen komischen Geschichten funktionieren. Also sie glaubt keiner, aber sie funktionieren irgendwie. Oder dieses Deo und irgendwie, also es ist ja wirklich peinlich, aber es funktioniert. Und es gibt aber nicht eine bildhafte Vorstellung davon, wie eben eine andere Gesellschaft sein könnte. Es erschien vor ein paar Monaten ein Buch von einem Grafiker, Illustrator aus Innsbruck, Eine Welt ohne Erdöl. Und das ist so ziemlich das erste Mal, wo man tatsächlich sieht, welchen Einfluss dieses Erdöl hat. Was wäre, wenn es das nicht gäbe? Und was wäre, wenn man es überwinden würde? Also da hat man das erste Mal, das ist ja wirklich sehr faszinierend, das Buch, da hat man das erste Mal so ein bisschen so eine Ahnung, wie toll manche Dinge sein könnten. Aber eben, es gibt eigentlich keine Bilder. Also das ist, glaube ich, das wäre vielleicht mit das Wichtigste, was wir für eine Gesellschaft beitragen könnten, wo es aber mal wieder keinen Auftraggeber gibt. Also Nestlé wird das nicht beauftragen.
Eigentlich müsste die Menschheit
es halt brauchen. Ja, ganz genau. Ja. Es müsste ein Fonds für Vernunft, Zukunft und Menschlichkeit geben, der sagt, wir haben einfach 150 Millionen Euro im Jahr, wo wir so Dinge einfach fördern und bezahlen und in die Welt setzen und motivieren und es einfach sich viele Leute einfach auch mal die Zeit nehmen können, über diese Dinge nachzudenken, die vielleicht wirklich substanziell bis existenziell sogar sein könnten.
Denkt ihr dann auch, also ist es ja Zukunftsmusik, aber weniger Menschen ist ja auch schon, ich finde ja immer, wenn man so diese Szenarios durchspielt, dann kippt es eigentlich immer an der Masse früher oder später, weil selbst wenn, also nehmen wir jetzt mal als Beispiel irgendwelche nachhaltigen Produkte, Bio-Zertifikate, also die meinetwegen ursprünglich auch mal was Gutes hatten, dann kippt es spätestens, wenn es sozusagen für eine Masse produziert wird, wird auch wieder Tofu schlecht, wird auch wieder irgendein Bioöl schlecht, alles kippt wieder an der Masse, die ja trotzdem immer größer wird.
Ja.
Ich glaube, deswegen funktioniert es halt früher oder später kein nachhaltiges Konzept so richtig gut mehr, weil eigentlich die Menschen weniger werden müssten.
Ja, es ist natürlich so, dass je wohlhabender Gesellschaften sind, desto weniger Kinder haben sie. Also können sich ein Stück weit auch korrigieren. Und es war irgendwann vor einiger Zeit in der Zeit mal so eine Berechnung, so eine Studie über die Zahl der Menschen auf der Erde, die nur ein Stück weit steigt und dann aber, ja, ich habe es was nicht mehr präsent, dann schon wieder gut zurückgeht und sich dann da auch einpendelt. Also ich glaube, das ist sozusagen so ein gewisses Spitzenphänomen, das man schaffen muss. Und dann korrigiert sich es wohl wieder von selber, wenn wir es nicht sehr grundsätzlich von selber irgendwann korrigieren, mittels Unbewohnbarkeit oder so.
Ja. Gutes Thema. Für virtuell Stadtlandschluss dann wahrscheinlich, oder?
Nee, wir sind ja 2021. Also da, ja, ist dann, ja. da ist dann die vierte Welle dann durch.
Ich bin pessimistisch dran.
Und dann sitzen wir dann alle wieder zusammen.
Ja, das hoffen wir.
So wie ich das verstanden habe, war Stadtlandschluss ja auch ein Nebenprodukt sozusagen von deinem Buch Schön und Gut.
Genau, ja. Das Buch wollte nicht werden. Und ich war irgendwie so einigermaßen verzweifelt. Und dann kam mir irgendwann der Gedanke, ob Buch für die Thematik vielleicht gar nicht das richtige Medium ist, sondern dass Veranstaltung vielleicht passender wäre, wo so echte Menschen sich treffen, zusammenkommen und was auch wieder mit hinausnehmen und heraustragen. Und dann war eigentlich in einer so halb schlaflosen Nacht die Entscheidung getroffen, dass wir so eine Veranstaltung machen, die heißt dann Stadtlandschluss. Das war irgendwie auch gleich klar, ganz komisch irgendwie. Eben dieser Fokus auf ländliche Entwicklung, weil eben um die Stadt sich viele kümmern, da gibt es eben Stadtentwicklung, am Land gibt es nicht Landentwicklung. Entwicklung am Land ist immer retrospektiv, man merkt, was sich die letzten 10 Jahre verändert, respektive entwickelt hat und merkt dann so, ja, das wollte man vielleicht gar nicht, aber es ist nie prospektiv. Und das war dann ein bisschen so das Dach. Und ja, und wir hatten das eben noch nie gemacht und haben das innerhalb von einem halben Jahr dann organisiert. Und die Veranstaltung war total schön. Es waren 3 tolle Tage. Das war wie mein persönlicher Kindergeburtstag. Ich durfte irgendwie alle einladen, die ich mag. War dann irgendwie die ganzen Sprecherinnen und Sprecher waren mehr oder weniger gute Freunde und Bekannte. Man konnte das mit einem Mini-Budget machen. Und dann war irgendwie klar, dass man, obwohl es so nicht geplant war, dass man die Veranstaltung weitermachen sollte und das Buch natürlich trotzdem braucht, klar.
Jetzt wurde dann ja auch dann doch.
Genau, und im Buch ist dann statt am Schluss als Beispiel drin, dann hat sich irgendwie der Kreis auch wieder geschlossen.
Gestaltet man auf dem Land anders?
Ich glaube nicht anders, bloß weniger. Also weniger im Sinne von weniger Nachfrage, weniger Angebot, weniger Bewusstsein, weniger Möglichkeiten. Also, wobei wir haben auch für relativ kleine örtliche Erscheinungsbilder gestaltet, die dann auch mitunter auch ein bisschen die Entwicklung vom Ort wieder leicht beeinflusst haben oder Dinge bewusst gemacht haben, eben weil halt Gestaltung ja eigentlich ja doch mehr kann, / könnte. Kann man im Land auch machen, aber ja, wie gesagt, das ist irgendwie rein quantitativ einfach schon mal weniger, also durch die geringere Dichte und so weiter. Also,
musst du mehr Überzeugungsarbeit leisten?
Nee, glaube ich gar nicht mal. Zumal ja in aller Regel die Kunden oder potenziellen Kunden ja auf uns zukommen und dadurch ja schon irgendwie entweder Bedarf, Bedürfnis oder irgendwie was sahen, was sie auch meinen, was sie brauchen oder so. Also dadurch ist, nee, glaube nicht, kann man so glaube nicht sagen. Also wir sind in der Stadt auch schon verzweifelt, also so wäre es nicht, ja, mit Kunden. Also kein Problem, geht überall.
Ich habe gerade nochmal bei dem Stadt-Land-Ding gedacht, in der Stadt ist es so, hat man mehr Vergleichbarkeit, also sozusagen. Wir haben vorhin über Berlin kurz privat geredet und da ging es darum, dass sozusagen der Frust höher ist und die man sozusagen die Selbstwahrnehmung geringer, sich selbst sozusagen abwertet, weil es so viele Menschen gibt, die so vieles schon gemacht haben und scheinbar so viel besser sind. Funktioniert, wird man glücklicher auf dem Land, wenn man sich weniger vergleicht?
Ja, das ist bestimmt so. Das ist auch sogar tatsächlich, obwohl es jetzt nicht unbedingt viel aussagen muss, aber es ist wirklich auch wissenschaftlich erwiesen, dass eben der dauernde Vergleich oder das dauernde vorgeführt kriegen von dem Porsche halt irgendwie den Golf halt irgendwie weniger lustig macht. Also das ist schon so. Also ich finde das tatsächlich auch ein bisschen entspannender bei uns, dass das eben jetzt kein so Wettrüsten in der Garage oder so stattfindet. Wobei halt andererseits im Land wird halt wieder mit allen verschiedenen Autos halt wieder gefahren, dass man sich an den Kopf langt.
Ist halt nicht so schlimm, weil es ist nur einer auf dann 1000 Quadratkilometern.
Aber ja, also ich finde schon, dass es, und auch für Kinder glaube ich auch, ganz angenehm ist, wenn sie eben nicht so in so einen komischen, aber doch nicht ganz zu ignorierenden Wettbewerb so irgendwie reingezogen werden. Also unsere Kinder wissen bis heute nicht, dass es verschiedene Marken für Turnschuhe gibt. Oder das finde ich super. Extrem toll. Ich hätte früher ja, also bestimmte Marken niemals anzogen und manche nur oder so. Die wissen gar nicht, dass es sowas gibt. Das ist irgendwie, und es spielt auch keine Rolle in der Klasse oder sowas. Und das finde ich schon ganz, ganz angenehm. Also das ist schon was, so eine bestimmte Qualität, die zwar mehr so aus Versehen wahrscheinlich ist und jetzt niemand wirklich bewusst forciert, aber ja, wenn man es so wahrnimmt, würde ich sagen, ist es schon ganz, ganz genehm.
Und war es bei dir dann so eine intrinsische Motivation, dass du gesagt hast, ich bleibe auf jeden Fall auf dem Land und es ist mir auch erstmal nicht, also ich gehe zum Beispiel das Risiko ein, dass ich irgendwie aus einer gewissen Szene ausgeschlossen werde automatisch dadurch, oder wodurch hast du zum Beispiel das Selbstbewusstsein sozusagen auf dem Land einfach zu bleiben?
Ja, das ist nicht Selbstbewusstsein. Das ist ja eher eine Frage von diesem freien Willen. Und wenn man dann ein bisschen nachdenkt, merkt man, ja, es ist mehr Willen als frei. Es ist ja nicht so, dass man dauernd so Grundsatzfragen wirklich jetzt durchdekliniert und sich hinsetzt und jetzt denken wir mal nochmal drüber nach und wägen nochmal ab, wie wir Land, Dorf, Kleinstadt, Großstadt oder so. Das sind ja Dinge, die einfach auch eine Trägheit der Masse natürlich auch irgendwie mit sich zieht. Und man merkt dann auch recht schnell, dass man recht immobil wird. Also man hat halt dann, man hat ein Haus, ja, wie der Name sagt, halt Immobilie. Man hat dann 2, 3 Mitarbeiter, die gut sind, die man mag. Ja, die würde man auch verlieren, zieht man um. Man hat Kundenbeziehungen, die zum Teil komplett vollkommen ortsunabhängig sind, aber manchmal auch nicht. Wenn man jetzt halt seinen Landkreis als Kunde hat, dann findet er es natürlich schon schön, wenn man im Landkreis halt auch seinen Sitz hat und so. Also sprich, es sind jetzt nicht so die Überlegungen dahinter, irgendwie wägen das jetzt ab und machen Szenarien. Also man kommt halt irgendwie manchmal auch nicht so raus aus der Nummer irgendwie.
Ja. Und aber reingekommen ist der irgendwie.
Ja gut, ich komme von daher. Also das war
reingeboren.
Genau, also es war keine bewusste Entscheidung sozusagen, sondern ich komme halt von da und habe es halt irgendwie nie wirklich geschafft, da wegzukommen.
Also das war eher so, hat sich das so ein bisschen ergeben. Es gab auch nicht so den Punkt, wo du dann, wo irgendwie die Option war, jetzt wäre der Zeitpunkt.
Ja, nicht so, eben Haus, Mitarbeiter, Kinder, Schule. Ja. Also das ist einfach, es hängt dann relativ schnell, relativ viel irgendwie an einem so dran, dass man dann so merkt. Und manchmal zieht es auch ganz schön runter, aber das zieht in Berlin genauso runter. Also auch, das, ja. das spielt an sich jetzt erstmal gar nicht so die große Rolle. Und ja, und dann ist es so, dass wir ja unser Auskommen seit mittlerweile jetzt genau 25 Jahren, das ist ja auch total Wahnsinn, das kann ich irgendwie selber nicht glauben, ja haben und es funktioniert ja und also schon okay. Mhm. Und dann ja, muss man jetzt auch nicht unbedingt irgendwie nochmal radikal
aus Prinzip
umdenken. Ja. Genau, ja. Und ansonsten, ich meine, auf dem Land ist also, es gibt weniger Angebot und es gibt weniger Nachfrage. Also das ist sozusagen Vorteil und Nachteil dann auch gleichermaßen. Mhm. Man ist dann unter den Blinden dann auch als einäugiger Schnellkönig. Man ist dann relativ schnell mal das führende Designbüro. Sehr witzig. Und also ja, ist jetzt nicht so, dass man als ein unglaubliches Selbstbewusstsein bräuchte oder unglaublich viel ertragen müsste oder so. Was ich allerdings musste, ist halt schon relativ oft mal raus. Also ich bin schon viel einfach auch in der Zivilisation, sage ich immer, das ist nicht böse.
Irgendwo, was ist denn das andere?
In der Stadt halt einfach unterwegs, was sich dann oft verbinden lässt mit Jury-Sitzung oder Vortrag oder Vorlesung oder so. Und dann hänge ich schon sehr oft einen Tag hin und bin halt dann schon ganz gern mal 4 Tage in Wien oder in Frankfurt.
Ich hätte noch so eine Grundsatzfrage, das glaube ich, muss man ongoing halten. Was ist denn gutes Design für dich?
Oh Gottes Willen. Oh Gottes Willen. Also ich würde nicht sagen, dass es unsichtbar sein muss. Also ich finde, gutes Design darf sichtbar sein. Mhm. Sollte die Funktion ermöglichen, verbessern, sichtbar machen. Also ich glaube, so den einen Satz für das gute Design habe ich nicht. Vor allem im Kopf schwirrt mir jetzt gerade Buch, Website, Stuhl
und
sind dann schon nochmal ein bisschen unterschiedliche Sachen. Man kann Veranstaltungen gestalten, also nochmal unstofflicheres sozusagen. Ja, so Gestaltung, gute Gestaltung darf man sehen, aber sie sollte eben auch nicht dominieren. Und also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich in diesen 25 Jahren eigentlich den Fokus von der Form, also nicht vom Heft, sondern von der Hülle, irgendwie schon mehr zum Inhalt verschoben habe. Also mir ist der Inhalt wird mir immer wichtiger. Darum ist mir, glaube ich, auch das Schreiben auch immer wichtiger geworden, weil das Schreiben letztlich natürlich schon präziser ist. Also den Satz, den ich so sage, kann man auch missverstehen, aber schon wesentlich schwieriger als jetzt eine Helvetica deuten, eine Univers differenzieren oder also so. Ja. Also die Verschiebung zum Inhaltlichen hin, die ist mir wichtig und ich meine, dass ein gutes Design eben diesem Inhalt einfach nützen muss, ihm eine gute Form eben bieten muss, dass der Inhalt verstanden, genutzt, wie auch immer werden kann.
Ja, also da hat sich ja gar nicht in den letzten 100 Jahren, also diese Hypothese, so die hat sich ja eigentlich immer durch den Designbegriff ein bisschen gezogen, dass sozusagen der Inhalt sich der Form unterordnen muss. Das ist eigentlich eine Quintessenz, die man fast ein bisschen...
Ja, wobei, also was ich extrem schön finde, ist, wenn man Buch schreibt und gestaltet und eben es kein Primat eigentlich in dem Sinn gibt, sondern sich vielmehr die Sachen bedingen und manchmal eben über die Form und über die Darstellung halt den Inhalt wirklich nochmal wesentlich klarer wird oder eingängiger oder reizvoller wird.
Oder neue Perspektiven.
Genau, ja. Und andersrum eben das auch funktioniert. Das finde ich schon extrem schön. Also das finde ich sehr reizvoll. Mhm. Und da sieht man auch, dass es eigentlich fast nicht trennbar ist und dass es dass die Definition eigentlich eine ist, die sich fast selber aufhebt irgendwie, quasi, weil die Form ja schon irgendwie auch trotzdem ja existiert, aber nicht ja losgelöst. Also und was ich halt nicht mag, ist eben, wenn Gestaltung zu laut ist. Also das ist was, finde ich, was Ungutes.
Würdest du sagen, ein subjektives oder ein objektives Bewertungskriterium?
Naja, es ist jetzt mal subjektiv, würde aber wagen, es zu objektivieren, also sozusagen als Postulat oder als Primat oder so, also das schon irgendwie, ja.
Ich finde das immer ganz schön, weil man merkt deinen Büchern immer so den Praktiker an, also NSCI, wo du dich ja mit dem Corporate Design, der Corporate Identity von dem NS-Regime auseinandersetzt, ist ja in gewisser Weise auch angewandte Designforschung.
Ja, absolut, ja.
Warum meinst du, ist diese Art der visuellen Forschung so wichtig für dich?
Ja, da kommen wir gleich nochmal auf Form und Inhalt im Grunde zurück, weil Historiker kennen nur den Inhalt. Und das finde ich, also das macht mir immer wieder fast sprachlos. Also es spielt keine Rolle für den gemeinen Historiker, ob irgendwas jetzt als feierliches Dokument irgendwie in die Welt gesetzt wird oder als banal rund, einfach runtergesetzten Text, das spielt keine Rolle. Und man kann das genau andersrum aussehen. Also man könnte sozusagen den Inhalt fast ignorieren und nur die Form anschauen und wüsste auch, was gedacht, gewollt, gewünscht, suggeriert, manipuliert wurde. Und bei dem NSCI versuche ich eben halt diesen visuellen Part einfach mal stärker zu spielen. Also mittlerweile wage ich zu behaupten, schon einem gewissen historischen Hintergrund, aber eben nicht jetzt auf dem Quellenstudium, sondern auf dem Studium des Dokuments, des Phänomens gewissermaßen. Und es gab da mal einen Moment, das war irgendwie sehr lustig für mich. Ich habe bei ZVAB gesehen, dass es irgendwie Bücher gibt, wo die wichtigsten Dokumente der deutschen Geschichte vereinen. Das sind 4 Bände, sofort antiquarisch bestellt. Dachte mir, das ist ja paradiesisch. Also da habe ich dann alle Dokumente, kann das alles vergleichen, sehe alle Briefpapiere, alle Urkunden, sehe alle Protokolle.
Und?
Dann kamen die 4 Bände, die waren transkribiert wie ein Roman. Und dann dachte ich mir so, okay, ja, das war jetzt mal richtig schade ums Geld. Und wollte die dann schon nehmen und in den Papierkorb schmeißen. Dann dachte ich mir so, halt, stopp, nein, das ist ja auch interessant. Also, dass Historiker anscheinend diesen Text komplett, egal ob Protokoll oder Urkunde, einfach nur diesen Text nehmen, den runtersetzen, quasi am laufenden Meter. Und das reicht ihnen. Also das reicht ihnen für Interpretation, für Vergleich, für alles. Und das war dann natürlich irgendwie schon auch sehr, also schon sehr überdeutlich oder sehr plakativ für mich, wo die Schwerpunkte liegen.
Und oder gar nicht unbedingt sogar Schwerpunkt. Das ist ja vielleicht nicht mal eine bewusste Entscheidung, sondern es ist so klar oder es ist einfach so natürlich, dass einfach nur um diesen schriftlichen, also niedergeschriebenen Inhalt.
Ja, es wird ja sogar, es wird dem Bild ja misstraut, sogar, weil das Bild ja manipuliert werden kann, aber der Text kann es ja auch, also das ist irgendwie ganz eigenartig. Und es ist so, dass sogar die Visual History, die ja, ich glaube, Gerhard Paul heißt einer so von den führenden Vertretern in dieser Richtung, der ja wirklich ganz großartige Arbeit macht, selbst der ist innerhalb seiner eigenen Disziplin unter Verdacht sozusagen, dass er irgendwie auf der falschen Seite steht. Also es ist interessant, wie sehr der Form dem Bild misstraut wird. Das ist also ganz interessant. Das steckt also unendlich tief. Das ist zutiefst ideologisch, paradigmatisch. Also unglaublich ist das. Mhm. Und ich glaube eben gerade NSCI zeigt ja, dass eben dieses visuelle Studium sehr viel nochmal an zusätzlichen Informationen und an Erkenntnissen einfach liefern kann. Und das heißt ja nicht, dass es dann die textlichen ersetzen soll, aber es kann sie halt begleiten, bereichern und einfach nochmal andere Aspekte halt einfach dazu bringen und bieten. Und das ist ja schon eigentümlich, dass das so verdächtig ist.
Vielleicht hat das damit auch zu tun, dass also rein historisch und evolutionär die Schrift ein bisschen sozusagen älter ist und das Bild ja sozusagen reproduzierbar viel, viel später wurde.
Ja, im Anfang war das Wort und nicht das Bild. Also gab es Piktogramm.
Ja.
Also, ja, bestimmt.
Die sind halt nicht geübt in dem Medium. Eigentlich sind die noch Amateure.
Ja.
Und du lehrst ja auch durchaus Gestaltung. Bringst du ja ab und an auch mal bei. Was würdest du sagen, was bringst du da so bei? Was ist dir wichtig zu vermitteln?
Ja, das kommt natürlich ein bisschen aufs Fach an. Also einerseits jetzt bei Designforschung versuche ich halt ein Stück weit einfach mal so eine Vorstellung, ein Gefühl zu geben, was das sein könnte, was das vielleicht irgendwie nützen könnte und was man da irgendwie tun könnte und was es für tatsächlich auch Methoden und Mittel gibt. Also das ist, sage ich mal, ein bisschen näher dran. Und dann gibt es aber auch Dinge, wo es freier ist, also, wobei auch das Designforschung mitunter dann in bestimmten Aspekten natürlich auch zu öffnen ist. Ich versuche eigentlich in der Regel immer zu stören. Also bei Vorlesungen immer so diese heile, in sich geschlossene Welt irgendwie ein bisschen ein bisschen aus dem Gleichgewicht schubsen irgendwie so. Also immer von schräg links reingrätschen und diese Marketinggläubigkeit oder so irgendwie ein bisschen erschüttern. Also das ist mir irgendwie immer ganz, ganz wichtig, weil mir tut es immer weh, wenn ich dann so 20, 22-Jährige sehe, Und man merkt ihnen an, sie würden quasi ihre Seele verkaufen, wenn sie mal einen Messestand für Audi machen dürften.
Und immer
das,
noch,
ja? Ja, das ist einfach so. Und und da versuche ich halt immer wirklich halt von links rein zum Grätschen und zum Stören und zum Sagen halt irgendwie, dass es da noch was anderes gibt und dass eben nicht alles irgendwie in Geld zu bemessen ist und nicht alles, also dass auch der Erfolg nicht allem immer recht gibt, sondern dass es meistens ja sogar das Gegenteil eher der Fall ist. Also, ja. Und dass der Zweck nicht alle Mittel heiligt. Also ich versuche, also ich bin ja Moralist.
Ethik.
Also, ja, ich bin Moralist, Ethik. ja, ganz klar. Also eben protestantisch-buddhistischer Moralist. Ja.
Lustig, dass man das dann irgendwie im Design aber wieder beibringen muss. Irgendwie finde ich das ja schon ein bisschen erschreckend. Aber wahrscheinlich könntest du auch genauso in der, wenn du jetzt Wirtschaftsprofessor wärst, die gleichen Geschichten dort erstmal. Also es ist ja erstmal Wertegrundarbeit, die man da leistet.
Ja. Also in der Betriebswirtschaftslehre ist ja wirklich tragisch, dass bis heute einfach dieser Stand der Dinge Kapitalismus einfach gelehrt wird und alternativlos gelehrt wird. Also das ist einfach Wahnsinn. Das ist einfach Stand des Wissens, unser Kenntnisstand und unser anscheinend Ideal oder dieses Alternativ, dieser alternativlose Zustand, und der wird weiterhin im Grunde wertfrei gelehrt, und das ist wirklich irre. Also und im Grunde bringt man denen bei, dass die Welt ein Supermarkt ist. Gell? Also ja. Es ist alles käuflich, es ist, der Preis bestimmt den Wert, der Wert, also das ist toll, man kann irgendwie, also so ist die Welt schon relativ leicht, handlich aus dieser Weltsicht, und es ist schon hart irgendwie.
Ich musste da gerade an eine Passage denken aus deinem Buch Schön und Gut, wo du sagst, dass es drei Dinge gab, drei M's, die sehr katastrophale Auswirkungen auf die Welt hatten. Das war die Motorsäge, das Maschinengewehr und das Marketing.
Ja, stimmt, ja, meine drei M's.
Und wir haben heute schon so geredet über Krise als Chance. Mhm. Wenn du drei Sachen ändern könntest von heute auf morgen, was wäre das?
Du musst nicht jetzt schon die perfekte Lösung bieten, nur sagen, was weg musst. Vielleicht mal so ein bisschen einfacher.
Wären das diese drei M's? Vielleicht.
Wo wären wir denn jetzt ohne Motorsäge?
Ja, das stimmt tatsächlich. Also diese drei M's zu streichen, da wäre schon viel gewonnen. Also Bäume würden wachsen, Menschen würden nicht in Kriegen sterben und der Kapitalismus würde vielleicht ein wenig vernünftiger und gebremst. Also ja, danke für die Vorlage. Das trifft schon relativ, relativ weit und genau. Ja. Weil man eins will man, also traut man sich ja nicht mal zu träumen, also dass der Mensch halt irgendwie vernünftig wird. Also so weit würde ich nicht gehen wollen.
Also für mich war Schön und Gut eines der wichtigsten Bücher, die ich letztes Jahr gelesen habe, auch wenn es vielleicht
trotz
der Rezension in der Form, die vielleicht ein bisschen anders ausgefallen ist oder ein bisschen unverstanden wurde. Da muss ich jetzt dazu erzählen, dass ich Andreas kennengelernt habe auf seinem Symposium Stadtland Schluss, und am ersten Abend kam eben: Also diese Rezension, die haben wir alle nicht verstanden.
So viel zum präzisen Wort.
Ja. Für mich war das aber ein sehr wichtiges Buch, weil ich selbst eben integriertes Design im Master studiert habe, auch mit einem Schwerpunkt auf Transformationsdesign, auch wenn wir das damals nie so genannt hatten. Also und die gefühlte Hälfte dieses Studiums haben wir aber damit verbracht, uns zu fragen, was das jetzt eigentlich ist, was wir hier gerade machen. Und deswegen wollte ich jetzt nochmal von dir wissen, was ist denn nun eigentlich werteorientierte Gestaltung bzw. Transformationsdesign?
Ja, die Grundlage ist natürlich ganz elementar, dass das dieses Primat des Ökonomischen gebrochen wird. Also eben, dass dieses etwas rechnet sich oder rechnet sich nicht oder so. Also mit dem steht und fällt im Grunde alles. Und das habe ich ja auch beschrieben, eben wenn man sozusagen diese ganzen Kosten, die auf dem Weg dahin immer anfallen für die Gesellschaft in aller Regel oder halt Natur, Umwelt etc., wenn man die ja quantifizieren und berücksichtigen würde, würden sich manche Dinge halt einfach nicht mehr rechnen. Ganz einfach, ja.
Nicht mal monetär.
Genau, eben, ja. Nicht mal monetär. Also ich denke, wenn man diese merkwürdige Vorstellung von diesem, was sich rechnet, von diesem ökonomischen, wenn die nicht das Ganze dominiert, also ich meine, damit hätte man komplett andere Grundlagen für, ja nicht nur für Gestaltung, letztlich für alles, aber eben halt auch für Gestaltung, ja. Also dann sieht es eben anders aus und dann glaube ich, dann könnte Veränderung beginnen.
Was ist denn, ist wertelose Gestaltung dann einfach kapitalistisch orientierte Gestaltung?
Wertlose Gestaltung? Wertlose Gestaltung ist die sich rechnet.
Okay, gut. Die sich kapitalistisch rechnet.
Ja.
Mhm, okay. Die sozusagen kultiviert wurde eigentlich in den letzten Jahrzehnten zumindest.
Ja.
Das ist halt eben der Designbegriff, also wie er gerade existiert. Mhm. Ich bin ja ein bisschen froh, wir wurden letztens in einem Talk, ich war das in Bremen, glaube ich, da haben wir in der Uni in Bremen einen Zoom-Talk gehalten und wir haben ein Manifest in unserem ersten Heft veröffentlicht.
Das, ein Inserat in eigener Sache.
Genau, es ist angelehnt nämlich an die allererste Form, in dem auch ein Inserat in eigener Sache veröffentlicht wurde. Und wir haben die Thesen durchgegangen, haben sie überarbeitet, teilweise gestrichen und so. Und eine dieser Thesen ist eben, dass wir uns für ein postkapitalistisches Designverständnis einsetzen. Und da hat jemand gefragt,
was Mara das ist. Mara Riklis hatte ich.
Mara hat mich
unsere Autorin.
Die in der jetzigen Ausgabe für uns schreibt, in der 288. Und da, ich glaube, du hattest ein bisschen Angst vor der Frage, weil es ist natürlich schon auch eine Aussage, womit man auch jetzt immer noch natürlich also irgendwie polarisiert, was ja erstaunlich eigentlich ist, weil es geht ja erstmal nur um ein Wirtschaftssystem. Es geht ja nicht darum, dass man irgendwie Menschenrechte oder so in Frage stellen würde,
nee, sondern im Gegenteil, ja.
Genau, man sagt, stellt das einfach erstmal so in den Raum. Und ich habe auch das Gefühl, dass das so überall so ein bisschen im Kommen ist, dass man auch eben überlegt und anscheinend muss man da sehr viel überlegen, wie kann man das denn lehren an der Uni, also wie kann man jungen DesignerInnen beibringen, Design nicht automatisch immer mit kapitalistischen Mechanismen, mit Märkten, mit Marketing zu verbinden. Das finde ich schon interessant. Klar, die müssen auch von irgendwas früher oder später leben, aber das könnte man ja auch mitdenken einfach zum Beispiel. Also aber es scheint zu groß zu sein. Irgendwas bremst.
Ja, und es ist einfach dieser Hardcore-kapitalistische Bereich, der hat sich einfach auch gelöst. Also an den kommt man ja auch gar nicht ran oder so. Beziehungsweise das ist ja auch aberwitzig, dass ein Vorstandsvorsitzender, der auf einmal bestimmte Investitionen oder Ausgaben für irgendwas tätigt, wo eine Belastung für Mensch, Luft und Tier senkt und damit den Gewinn reduziert, ja sogar quasi strafrechtlich haftbar gemacht werden kann. Also und allein an dem Fakt merkt man ja, es hat sich gelöst, man kommt da nicht hin, sozusagen. Also man wird Nestlé nicht ändern. Also das werden wir nicht schaffen. Oh, wir drei nicht mal. Also
wir sind motiviert.
Und wir sind echt schwer motiviert, ja. Und wild entschlossen. Aber dann merkt man, das sind einfach staatliche Rahmenbedingungen. Das sind da letztlich das Einzige, was irgendwie helfen kann. Also in dem halt Steuerrecht, in dem Arbeitsrecht und so weiter einfach wirklich auf beinharter gesetzlicher Grundlage verändert wird. Ansonsten kommt man da nicht hin. Also man kann es halt meiden, aber es können auch nicht alle Gestalter für Museen arbeiten.
Also, wo man übrigens auch am Tropf ja automatisch hängt. Das ist ja nicht so, als wenn man...
Ja, die indirekte an der Gewerbesteuer wieder.
Ja. Und so. Jetzt auch wieder.
Also das ist wirklich unglaublich schwer. Und das ist ja auch das, was, meine ich, auch in der Politik gar nicht, oder von ganz vielen, glaube ich, nicht wirklich verstanden wurde. Wenn man diese Klimapolitik ernst meint, dann heißt es, unser Wirtschaftssystem komplett ändern. Also ich kann mir nicht vorstellen, wenn unsere Frau Merkel die Greta lobt, dass die im Hinterkopf hat, so, ja, ach so, und bei der Gelegenheit müssen wir irgendwie unsere vielleicht echt soziale Marktwirtschaft mal wieder irgendwie reanimieren oder so. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also, das
wobei ich könnte mir vorstellen, dass sie das eigentlich weiß, aber die ist zu pragmatisch und zu...
Ja, sie kann nicht. Also sie ist einfach selber Teil.
Oder sie weiß, dass also es einfach noch nicht an der Zeit ist. Weil so, vielleicht funktioniert eigentlich, wenn so eine radikale Kehrtwende auch einfach nicht von oben herab. Von oben herab funktioniert ja selten so radikale
Umschwünge. Ja, absolut, ja. Also ja, die Merkel mag es vielleicht noch wissen, aber...
Viele nicht.
Ich wage nicht zu behaupten, dass es jedem so klar ist. Ja. Weil im Grunde denkt man ja doch halt immer wieder, ja, dann kaufen wir jetzt halt mal das statt dem oder fliegen jetzt einmal weniger und dann haben wir das im Grunde auch erledigt. Also dann haben wir unseren Beitrag gut geleistet für dieses Jahr und nächstes Jahr schauen wir mal. Und das so geht es halt nicht. Also so wird es halt einfach nicht funktionieren. Ja. Hm.
Eine der Lieblingsseiten, die ich hatte in Schön und Gut, das war die Seite 25.
Ich finde es gut, dass du Andreas mit seinem eigenen Buch immer wieder herausforderst.
Weil es nämlich eine, in gewisser Form ist es eine Infografik. Ich zeige euch das mal. Das Fahrzeugprogramm von VW und zwar 2018 und 2078.
Es ist, man kann es jetzt
1978, ja.
Das ist eine Seite, die sehr klein bedruckt ist.
Weil es so viele Autos sind, muss man so klein setzen.
Ja. Und es sind fast 3 Spalten 2018er Modelle. Und dann so eine, ein Drittel von der letzten Spalte ist das von 78.
Ja, das ist unfassbar. Und 1978 haben Menschen auch gelebt. Und waren vielleicht auch glücklich und es ging. Also das ist Wahnsinn.
Das geht ja irgendwie immer.
Und ich finde, an der Grafik sieht man eben, wie sich eben Nachfrage und Angebot umdrehen. Es kann nicht mehr sein, dass die Nachfrage nach diesen Typen ist und der Anbieter reagieren muss, sozusagen, weil das den Kunden nicht enttäuschen und verlieren will. Also es hat sich einfach komplett gedreht. Also aus Bedarf und Bedürfnis ist einfach nur noch eine Bedürfnisschaffung. Und das ist einfach Wahnsinn. Und also diese, ja, tatsächlich ist im Grunde eine Infografik, ja. Textliche Infografik, das ist schon erschütternd.
Und das geht ja jetzt eigentlich auch dann über in dein nächstes Recherchethema, Vielfalt. Oder?
Also
das
unbedingt.
Das ist ja so ein bisschen unbedingt. So eine Vorstudie zu dem, was du
jetzt. Es kommt machst. Auch aus dem Vielfaltsprojekt.
Das gab es schon.
Ja, das ist entlehnt.
Ja, so wird das Arbeitspendeln, was du machst, das kann man ja nur schaffen, wenn man ganz viele Sachen
parallel an vielen Projekten arbeitet.
Und bestenfalls doppelt nutzt.
Ja,
was leider schon sehr selten geht.
Magst du mal erzählen, was du vorhast mit der Vielfalt?
Ja, die Vielfalt, die treibt uns seit 4 Jahren nicht um, weil wir irgendwie nie wirklich dazukommen. Es war so der Gedanke, dass einerseits die biologische Artenvielfalt irreversibel abnimmt und das in einem unglaublichen Tempo und die künstliche Vielfalt für Konsum und Differenzierung in einem genauso unvorstellbaren Maße zunimmt, wo man sich eben fragt, wer braucht diese, weiß nicht wie viel Sinn.
Wer braucht den Golf Comfort Line 2.0 TDI SCR?
Genau den, ja.
Alle, genau die den brauchen, dürfen sich bitte bei uns melden jetzt auch einmal, finde ich gut.
Vielleicht verlosen wir einen. Nee. Nee. Und eben einerseits nimmt diese Artenvielfalt auf der Welt ab, mit der wir leben, und gleichzeitig nimmt so eine komplett absurde konsumistische Vielfalt zu. Und die Dinge stehen ja in einem Verhältnis zueinander. Also das eine bedingt ja tragischerweise das andere. Also im Grunde verkaufen wir für Dinge, die keiner braucht, eigentlich das, von dem wir vielleicht irgendwann mal leben. Also das ist wirklich Wahnsinn. Und dann war eben so die Frage von, wie entsteht denn eigentlich diese Vielfalt? Also diese unglaubliche, man kennt es vom Handytarif bis zum Auto, also egal wie und was und wo, woher kommt die Vielfalt, wer macht die? Und dann muss man natürlich sehen, ja, wir als Gestalter machen die auch mit, also je nachdem vielleicht eher als eben Verlängerung das Marketing, das in der Diversifizierung dann irgendwie wieder nochmal eine Chance irgendwie sieht. Und dann haben wir eben mal geschaut, was gibt es denn für Methoden, wie Vielfalt entsteht, eben durch Kombinieren, durch Multiplizieren, und haben dann dazu dann jeweils visuelle Experimente gemacht, die diese Sachen verdeutlichen. Also beispielsweise bei einem Turnschuh, wenn man 3 Parameter nimmt und 10 Farben stellt, dann hat man eben 1000 verschiedene Turnschuhe. Das geht relativ schnell.
Und aber bei so einem Auto frage ich mich ja dann schon, könnte man nicht auch einfach, die These könnte ja auch sein, die Technologien werden besser, also werden Autos mehr. Oder man könnte natürlich auch sagen, es gibt das eine perfekte Auto, das immer den aktuellsten Stand der Technik hat. Aber da finde ich es jetzt nicht so unlogisch wie bei einem Turnschuh. Bei einem Turnschuh ist ja in sich, die Materialien können innovativer werden, aber an sich das Objekt braucht jetzt nicht 1000 Varianten. Bei einem Auto könnte ich sagen, das ist so ein komplexes Objekt, das dann zum Beispiel eben, wenn es in einem kapitalistischen Markt funktioniert, auch verschiedene Preisstufen hat und deswegen verschiedene Zugänglichkeiten gesellschaftliche bieten muss.
Gut, aber dafür hat der Konzern ja wieder seine unterschiedlichen Marken. Also dafür hat ja VW auch, hat dann ja wieder Seat, Skoda.
Ja, ich glaube inzwischen auch. Audi gehört ja auch zu VW.
Audi, also
Porsche, oder?
Porsche, Lamborghini. Ja. Also das differenzieren sie ja auch nochmal aus, ja, sozusagen. Also es ist im Grunde ist es schon eine absurde Vielfalt. Und das einzig wirklich Faszinierende an der Vielfalt ist eigentlich das, dass sie das schaffen, betriebswirtschaftlich erfolgreich umzusetzen. Weil normalerweise versucht man ja zu standardisieren und zu vereinheitlichen. Also eigentlich geht die Tendenz ja genau in die andere Richtung. Und der Erfolg unserer Industrie, vor allem als Werkzeugmaschinen, Automobilindustrie, basiert eigentlich auf zwei Säulen. Die eine Säule ist die, dass sie mit unglaublich vielen Leiharbeitern schaffen, die einfach schlecht bezahlt sind und die sofort weg sind, wenn die Nachfrage einbricht. Und die andere Säule ist die, dass sie so eine Baugruppenlogik entwickelt haben, dass die mit relativ wenig Varianten von den Basics sozusagen eine unglaubliche Vielfalt an Typen generieren können. Also da ist dann so, dass eben der Porsche Cayenne hat, glaube ich, die gleiche Basis wie der Touareg, ja, ganz genau. Und so geht das Spiel quasi die ganze Zeit. Aber
Automobildesigner schalten gerade in diesem Moment in Zürich ab.
Wenn sie überhaupt eingeschaltet haben.
Und dann kommt im Grunde das gleiche Spiel wie bei dem Turnschuh mit den 3 Parametern und 10 Farben. Habe ich da natürlich halt eben meine verschiedenen Motoren, meine verschiedenen Plattformen und kann mit unglaublich logistischer Finesse und relativ doch viel Gleichteilen eine unglaubliche Vielfalt schaffen. Also das ist das andere. Also das ist eigentlich die eigentliche Leistung hinter dieser Vielfalt, ist, dass sie das schaffen, finanziell erfolgreich umzusetzen.
Wobei Autos auch eine winzige Gewinnmarge haben im Verhältnis zu anderen Produkten.
Man muss halt dann viele davon verkaufen, ja, dann geht's wieder.
Ja. Also, absolut. Bei VW. So ein Riesending, wo es ja irgendwie eigentlich, man denkt, es ist ganz schnell limitiert. Man denkt ja schon bei Stühlen, wo sollen die alle hin? Aber Autos brauchen noch mehr Platz und das finde ich auch immer so.
Ja, und die kosten ja einfach auch Geld. Ja. Also das ist, aber wenn man dann vorbeifährt, wie jetzt gerade bei Opel, und dann steht dann einfach so ein Parkplatz voll neue Autos, dann denkt man sich schon irgendwie so, ja, und wer kauft die jetzt gerade heute? Und weil morgen kommen schon die nächsten hinterher. Also das ist ja never ending. Das ist unfassbar, ja. Das denke ich mir auch mal, ja.
Ich frage mich dann, ist das Individuum so ein bisschen der Advocatus Diaboli, der diesen Markt dazu arbeitet? Also das Individualisieren, das verstehen wir jetzt ja grundsätzlich erstmal als was Gutes, weil die Menschen werden so akzeptiert, wie sie sind und so weiter fort, auf einer gesellschaftlichen, sozialen Ebene. Und gleichzeitig bedeutet es ja auch, jeder Mensch hat zum Beispiel eben das Bedürfnis nach dem perfekten Auto für sich.
Ja, Grebe hat das in einem Lied so schön irgendwie, alle sehen gleich aus, so individuell. Ja, das Bedürfnis ist da, aber es wird natürlich extrem einfach herausgefordert durch das Angebot, und dann findet natürlich jeder das Seine. Also das ist schon, also die zwei Stücke, die passen schon aufeinander und zueinander. Es funktioniert ja. Also das funktioniert ja. Und geht ja so weit, dass die Automobilindustrie, ob Krise oder nicht, halt irgendwie in der Politik immer ihre Fürsprecher hat und ein Tempolimit undenkbar in Deutschland und so weiter. Also da steckt viel drin. Also da muss ja schon ein großes Bedürfnis nach diesem Auto und eine große Sehnsucht oder eine große Liebe fast schon irgendwie dahinter stecken, damit es so weit geht. Ja. Aber extrem ist eben, dass die Automobilhersteller glauben, und der Erfolg gibt ihnen natürlich mal wieder recht, dass das über diese Vielfalt, dass das Erfolg hat, dass es die Nachfrage dann findet und das tatsächlich so ist. Ja. Und diese Vielfalt eben, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie die so entsteht. Und da kommt man dann zum Teil auf wirklich faszinierende Phänomene, wenn man eben bestimmte Dinge auf andere überträgt, die absurd sind eigentlich, auf den ersten Blick aber komplett schlüssiger also aussehen. Also das ist schon also faszinierend. Und dann sind wir eben bei der visuellen Forschung wieder ein Stück weit auch, die in dem Fall halt eher sozusagen prospektiv ist und nicht retrospektiv ist, wie bei NSCI, sondern eben tatsächlich dann versucht, auch über visuelle Experimente bestimmte Aspekte oder bestimmte Aberwitzigkeiten dann sichtbar zu machen. Also wir haben zum Beispiel einmal einen Mercedes GLK, also so einen SUV, mit einem Fiat 500 nach Mendelschen Regeln gekreuzt. Und dann kommen dann interessante Sachen raus und zum Teil ziemlich schreckliche. Und der Witz ist, dass man dann eigentlich für fast jeden ein tatsächlich existierendes Modell findet, das dem ziemlich nahe kommt.
Dasselbe habt ihr, glaube ich, auch mit den Hunden gemacht und das ist ja genauso. Also man denkt sich immer, ach, die Rasse gibt es doch noch gar nicht und dann guckt man ins Internet und der Labradudel existiert eben schon.
Genau, und das heißt dann Designhund. Und dann schämt man sich halt irgendwie für Mensch und Hund und alles irgendwie in Grund und Boden. Ja, gibt's, genau. Und da gibt's auch eine Infografik dann dazu, ja, wo wir die Kombis dann haben. Da gibt's durchaus einige.
Um so diese Variantenvielfalt und eben diese kapitalistische Spirale des Todes zu unterbrechen und um zu einer systemrelevanten Funktion zu kommen, müssten DesignerInnen vielleicht einfach nur lernen, an einem gewissen Punkt Nein zu schreien, kollektiv, oder? So als Barriere. Sie sind die letzte Barriere.
Steht doch hier auch drin, glaube ich, ne? Hast du, glaube ich, in deinem Buch auch eine Infografik, dass es immer schwieriger wird, Prozesse aufzuhalten, je später man beteiligt wird.
Genau, ja. Ja, klar, Nein sagen ist manchmal notwendig, ja. Also es ist ja die Frage, ist immer natürlich, wie biegsam ein Rückgrat ist. Also manche haben ja da Schlangenmenschenqualitäten auch.
Ja, natürlich, ja.
Aber klar, wenn man halt irgendwie so eine gewisse Vorstellung von manchen Dingen hat und halt auch dann ja, halt einen bestimmten Einblick dann dahinter oder so hat, dann muss man eigentlich sagen, nee, ist gut, danke.
Ich hatte aber auch ein Gespräch mit einem Freund, der wollte ein neues Haushaltsgerät kaufen und der war so erschlagen. Ich glaube, genau, es war das Bügeleisen.
Ja, das ist nicht einfach.
Und er war so erschlagen von diesen ganzen Rezensionen, die man sich im Internet durchlesen kann, von den ganzen Marken, dass er irgendwann meinte, naja, wenn es einfach irgendeine Firma gäbe, die sagen würde, hier, das ist das beste Bügeleisen, das wir entwickeln konnten.
Aber das sagen doch alle.
ja, aber dann haben sie trotzdem ja 100 Stück ja, davon.
Das ist nicht mehr einfach.
Also wenn es einfach nur eine Firma gäbe, die immer sagen würde, hier, das ist ein Toaster, ein Bügeleisen, ein Ding, das ist immer die beste, da haben die besten Forscherinnen irgendwie dran rumgebaut und das ist auch die schönste Hülle drumherum, das ist das Einzige, was wir euch geben können, dann wäre er sehr glücklich gewesen.
Das wäre dann der exakte Widerspruch zu Wettbewerb, Kapitalismus, all dem, ja.
Aber diese Idee als Marketinggeschichte zu missbrauchen, Idee, ja. Da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir nicht so eine super, dass das nicht die neue Idee ist. Aber es gibt, glaube ich, gibt es auch schon so Firmen, die sagen, wir bringen den, also ich glaube eher so im Möbelbereich, das ist der eine Stuhl, das ist allerdings, oder auch im Modebereich, die dann so das eine perfekte Hemd halt
ein T-Shirt.
Genau. Also, dass sich das sozusagen umkehrt, aber trotzdem noch in dieser kapitalistischen Hülle bleibt und das einfach nur zur Marketingphrase wird. Und ich meine, das dauert ja nicht mehr lang, dann steht auf dem Ding auch schon dein Name drauf, bevor du dich dafür entschieden hast. Und dann sagen sie dir, das ist unser eines T-Shirt und Anton, du bist genau der Richtige übrigens dafür. Also, das dauert auch nicht mehr lang, glaube ich.
Was dann lustig ist, wenn es komplett ins Gegenteil geht wie in der DDR, wo man auf ein Auto 14 Jahre warten muss. Ich weiß nicht, es gab 2, 3 Typen und 3 Farben oder so. Also da war es dann 3x2 vielleicht, also um in der Turnschuhlogik zu bleiben. Und das führt dann auch wieder zu total faszinierenden Phänomenen, dass nämlich der Trabant als Gebrauchtwagen teurer war wie der Neuwagen, weil halt verfügbar. Also es gab da die Regel, doppelter Neupreis minus 1000 Mark pro Jahr. Und das ist total witzig. Also so, wenn sich Rahmenbedingungen ändern, dann ist der ganze Rattenschwanz dahinter auch ganz schnell ein ganz anderer. Also ja, so wie wir hier jetzt bei VW eben dieses Programm haben, das explodiert gewissermaßen. Und einen natürlich auch wie analog Toaster, der dich auch letztlich erschlägt, dann auch, ganz klar. Und so ganz in die andere Richtung eben dann gehen, dass was total Verrücktes passiert, dass eben das Gebrauchte dann auf einmal teurer ist, wie es neu, weil es halt verfügbar ist. Also, wo halt, aber das ist eigentlich eben über Mangel halt, über Mangel, in Klammer weniger. Also da merkt man, da gibt es sofort andere Dynamiken. Dann funktionieren manche Dinge einfach überhaupt nicht mehr. Andere funktionieren komplett anders, andere sind obsolet, andere waren zwar wichtig, aber das sind einfach Sachen, die sind einfach systemisch sozusagen. Das ist nicht so, das reicht nicht, wenn sich irgendeine avantgardistische Gruppe dafür entscheidet, dass sie jetzt irgendwie da nicht mehr neue Autos kauft oder so irgendwie. Das reicht halt nicht. Ja. Also das mit dem Trabant fand ich schon sehr faszinierend. Mhm, also,
das ist halt so ein einfaches Beispiel, das irgendwie einem klar macht auf einmal, wie willkürlich oder wie gewachsen und künstlich das ist, worin wir uns aufhalten gerade.
Also es ist einfach die Grundkonfiguration des Systems schafft halt dann diese Phänomene. Ja. Und die sind halt hier eben dann Modellvielfalt, die erschlagt und da halt die absurde Situation, dass was Altes teurer wird als Neues. Also das ist schon irre, aber es ist sozusagen einfach nur die im Grunde die Konsequenz auf eine Grundkonfiguration, die halt grundsätzlich anders ist. Und da wird schon sehr spannend. Und das wären eben Sachen, wo man halt mal nachdenken könnte, was hieße das, wenn man, was bedeutet das, was hat das für Konsequenzen, wenn man da eben so interdisziplinäres Team wäre, das wäre total spannend. Und das ist halt nichts, was eben von Nestlé und VW beauftragt wird.
Du hast 2017 eine Ausbildung zum...
Nee, ein Zertifikat, ein, oder? Wahrscheinlich.
Fachplaner für barrierefreies Bauen.
Genau. Da habe ich mich gefragt, kann man bestimmt auch nicht kurz und jetzt abschließend beantworten, aber ist das nicht ein Widerspruch in sich, sozusagen eine DIN-Norm für einen Bereich? Also du musst sozusagen das Zertifikat erholen für einen Bereich, der eigentlich absolute Freiheit bräuchte, um ihn mal so richtig anders zu denken. Und du brauchst aber dieses Zertifikat, um sozusagen überhaupt erst Zugang zu kriegen, das umsetzen zu dürfen?
Nee, ist nicht so. Also zum einen braucht das Zertifikat ja niemand, aber mir ging es darum, wir machen sehr viele inklusive Projekte und bei uns ist das Thema Barrierefreiheit und Inklusion schon sehr wichtig, weil ich eben halt meine, dass eine gute Gestaltung für möglichst viele sein sollte und dann sollte man vielleicht auch mal die bedenken, die halt Handicaps haben und das wird schon sehr oft vergessen, in Anführungszeichen vergessen. Und ich weiß auch bei uns früher, wenn so ein Projekt war mit Ausstellung, dann hat man das nicht angesprochen und hat gehofft, dass es auch sonst keiner sagt. Und nachher kann man sagen, ja, jetzt ist es zu spät, irgendwie. Jetzt können wir es auch nicht mehr machen. Weil man Angst gehabt hat, dass einem die Kleidung irgendwie versaut hat, wenn alles unter Farbe war und weiß der Kuckuck. So. Das hat sich aber irgendwie so sehr stark geändert eben bei uns. Und wir haben uns sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und haben eben auch eine Scharfausstellung, eine inklusive gemacht. Und haben da unglaublich schöne Rückmeldungen gekriegt. Also wirklich berührende Sachen auch. Und das hat uns schon auch sehr motiviert. So, aber um die Barrierefreiheit und Inklusion dann in der Gestaltung, in der Konzeption zu berücksichtigen, ist natürlich schon gut, wenn man auch in etwa weiß, was das dann eigentlich können soll, auf was zu achten ist, was es für Regeln gibt, was es für Normen gibt. Und darum dachte ich mir, wäre es eigentlich schlauer, einfach diese Fortbildung da mal zu machen, und halt einfach eine Basis zu machen und zu wissen, was halt eine DIN 18040 halt bedeutet und auf was man achten muss. Und eine DIN ist immer nur eine Empfehlung. Also es ist nie Pflicht sozusagen, es ist eine Empfehlung, an die man sich halten kann. Und es ist halt einfach extrem angenehm halt zu wissen, wie das funktioniert. Und es ist für Kunden auch angenehm zu wissen, dass der Gestalter das auch weiß und bedenkt. Und das war für mich sehr bereichernd. Also ich fand das ganz, wirklich ganz gut. Und das hat uns auch schon oft wirklich auch geholfen und genützt. Was mich wahnsinnig ärgert bei dem Thema ist eher das, das von irgendwelchen Verbänden oder von irgendwelchen selbsternannten dann Beauftragten dann einfach Dinge punktuell rausgezogen werden aus Empfehlungen und das dann als absolut betrachten und einem halt dann sagen, so, ja, bei Schrift müssen sie aber die Areal nehmen. Ah ja. Ja, aber ist ja hilfenlos. Ja, ist schön, also ist ja hilfenlos, hat er dann auch noch irgendwie noch mitgelesen. Aber dann kann man halt mal sagen, okay, vielleicht ist die Areal gar nicht so die ideale Schrift so, oder vielleicht gibt es da noch was anderes. Und dann muss man tatsächlich als jemand, der sich mit 25 Jahren mit Schrift und Typografie auseinandersetzt, mit irgendjemand dann da irgendwie ja, zum Teil fast streiten, der von überhaupt keine Ahnung von Schrift hat und aus irgendwelchen Empfehlungen irgendwas rauszieht, einem das hinhaut und also sozusagen das als Ideal über allem steht, das nicht diskutabel ist. Also das ist das, was dann extrem anstrengend ist oder ein maximaler Kontrast oder so. Ja, warum sind Autobahnschilder weiß auf blau und Bundesstraßenschilder schwarz auf gelb? Ja, weil man Maximalkontraste vielleicht vermeidet. Ja, also ist vielleicht gar nicht so toll, wenn man schwarz auf weiß in Areal und so. Und also das ist eigentlich das mit so Halbwissen, die aber dann qua ihrer Funktion dann eigentlich halt wirklich halt dann substanziell sind für ein Projekt. Die Auseinandersetzung, also die wir nicht mehr ersparen könnten mitunter, dann wäre ich auch froh. Also das ist echt zum Teil richtig, richtig frustrierend.
Du hast auch mal flapsig, glaube ich, auf Stadtland Schluss, also bei Stadtland Schluss gesagt, dass dir das Arbeiten im Ausstellungskontext mittlerweile besser gefällt als so dieses klassische Grafikdesign, weil die Leute dann einem mehr zutrauen und einem weniger reinquatschen wollen.
Ja, das ist faszinierend. Wenn man ein Buch gestaltet oder so, dann muss das Bild halt doch größer sein. Oder so. Also kennt man ja alles irgendwie, make the logo bigger und so, dieses Spielchen. Wenn man ein Leitsystem macht für einen öffentlichen Auftraggeber und man hat vielleicht zwei Varianten von irgendwelchen Piktogrammen oder von Schriften und sagt so, wow, das wäre so und so möglich, was meinen Sie? Dann kommt manchmal der Satz, entscheiden Sie das, Sie sind der Experte. Dann ist man tatsächlich ergriffen.
Kennt man nicht aus dem Anzeigen-Designer.
Denkt nur kurz, meint er das ernst? Ja, meint er. Und dann also hat das tatsächlich einfach Gewicht, wenn man sagt, also ich würde das so machen, weil ich denke, das ist von der Lesbarkeit, von der Erkennbarkeit, von der Schlüssigkeit einfach besser. Ja, dann machen wir das so. Also die Diskussion kenne ich bei Signes und Editorial Design jetzt schon eher selten. Also ja, da ist man auf einmal Experte, das ist schon toll.
Ja, ich habe keine Frage. Also natürlich tausend Fragen, aber...
Ja, ich bin auch...
Wir haben jetzt ja schon eine Weile geredet. Ja. Wir dürfen ja die Leute in diesem Podcast nicht überfordern.
Also ich bin ja auch durch meinen Fragenkatalog. Jetzt muss ich nur noch gucken, ob ich es irgendwie spielen kann.
Das wäre super.